SWR 2 Tandem.
Ich bin Carmen Schmalfeld, guten Abend. Unser Gast heute in SWR 2 Tandem ist, obwohl es sein Wunsch war und er auch die Möglichkeit hatte, nicht Südamerika-Korrespondent geworden. Stattdessen hat er seine Eltern gepflegt, nichts ahnend, dass sich sein Leben von da an grundlegend verändern wird. Er dadurch neue, weitreichende Entscheidungen treffen wird, die vorher nicht im Plan waren, wie beispielsweise eine neue Partnerschaft oder dass er seinen sicheren Zeitungsjob kündigt. Herzlich willkommen, Journalist und Autor Sebastian Schiff.
Hallo, ich freue mich sehr, da zu sein.
Es hat sich also viel bei Ihnen verändert und darüber reden wir heute in SWR 2 Tandem, über Veränderung und letzten Endes auch darüber, wie schwindelerregend das manchmal sein kann, wie schnell das geht. Weil wenn ich mir Ihre letzten Jahre so betrachte, dann war das doch eine rasante Entwicklung.
Das kann man so sagen, ja. Es war rasant und unerwartet. Und ich gebe auch zu, dass die Seele nicht immer mitgekommen ist. Aber jetzt habe ich zum Glück genügend Zeit, das alles nochmal richtig zu verarbeiten und auch mich neu einzuordnen innerlich. Und das ist etwas, wovon ich zugeben muss, dass es sehr, sehr gut tut.
Die Situation, dass Ihre Eltern nicht mehr autark ihr Leben bestreiten konnten, ist zu einem Zeitpunkt gekommen, an dem Sie beruflich an einem Scheideweg gestanden sind.
Naja, eigentlich deutete alles darauf hin, dass es jetzt so richtig losgeht und der Traum in Erfüllung geht, den ich immer hatte. Ne? Ich habe mich sehr, sehr lange im Leben mit den spanischsprachigen Ländern beschäftigt, Spanien, Lateinamerika. Ich war in der außenpolitischen Redaktion für diese Länder zuständig und der logische Schritt ist, dass man dann irgendwann als Korrespondent dorthin geht und genau in dem Moment, als mir eigentlich mitgeteilt wurde, so, es könne jetzt dann bald losgehen, trat halt der Fall ein, der jeden trifft, ne, dass irgendwann zumindest, dass meine Eltern, die sehr alt waren, schon beide kurz nacheinander sehr krank wurden. Naja, ich bin Einzelkind, da hatte ich nicht viel Wahl.
Die Wahl hatten Sie, glaube ich, schon, aber...
Ja, tatsächlich hat man nicht die Wahl. Also es ist so, man ist ja qua Gesetz eigentlich verpflichtet, ne, für seine Eltern da zu sein. Das ist inzwischen etwas gelockert worden. Das war im Jahr 2011. Aber tatsächlich als Einzelkind, wenn Sie zwei alte Eltern haben, da bleibt Ihnen nicht viel anderes übrig, als dann auch klar diese Entscheidung, die in Wirklichkeit gar keine ist, zu treffen, dass Sie sich um Ihre Eltern kümmern und eben nicht den Sprung über den großen Teich machen, weil von Buenos Aires aus hätte ich die Pflege sicher nicht organisieren können.
Können Sie sich noch an den Moment oder die Situation erinnern, als Ihnen klar geworden ist, so, Mama und Papa brauchen jetzt Hilfe?
Ja, an die Situation kann ich mich sehr gut erinnern. Ich habe das auch in meinem Buch an den Anfang gestellt, weil das ein ja wirklich sehr einschneidender Moment war. Also meine Eltern waren beide schon sehr, sehr alt. Mein Vater besonders sehr klapprig. Aber es ging immer noch. Ne? Und dann, er hatte immer Probleme mit den Augen und musste zum Augenarzt. Eine graue Star-Operation, das ist eigentlich eine Kleinigkeit heutzutage. Aber der Stress darüber hat dazu geführt, dass meine Mutter, als sie auf ihn wartete, in der Arztpraxis umgekippt ist. Ne? Und kam ins Krankenhaus und es stellte sich schnell raus, das ist richtig ernst. Also sie hatte, da war wirklich eine Ader geplatzt, nahe dem Herzen. Und sie musste also notoperiert werden. War zwar bei Bewusstsein vorher, aber es war ein ganz schwieriger Moment. Ich wusste, also jetzt ändert sich wirklich was. Und sie sagte dann diesen Satz zu mir, der so sehr typisch für sie war und auch für diese ganze Generation sehr typisch. Na, nun sieh mal zu, wie du zurechtkommst. Ne? Deswegen heißt das Buch auch, seht zu, wie ihr zurechtkommt. Weil zurechtkommen musste ich vor allem mit meinem Vater, der jetzt mit frisch operiertem Auge zu Hause saß, eigentlich alleine nicht in der Lage war, den Haushalt zu führen oder klarzukommen. Und ich wusste, also du gehst vorläufig nirgendwo hin und schon gar nicht nach Buenos Aires.
Sie haben gerade gesagt, Ihnen war bewusst, Sie haben nicht wirklich eine Wahl. Jetzt könnte ich ganz provokant mal fragen, naja, also eine Arbeitskraft, eine Pflegerin finden, die einstellen, wäre vielleicht auch eine Möglichkeit gewesen?
Ja, das wäre natürlich eine Möglichkeit gewesen, nur wenn Sie das machen, also das berühmte betreute Wohnen zu Hause zum Beispiel, ne, dann haben Sie ja im Grunde eine kleine Pflegefirma zu Hause. Ne, gerade wenn es um zwei Menschen geht, das ist ja nicht mit einer Pflegerin getan, ne, die muss ja auch mal frei haben, die müssen sich abwechseln. Sie müssen auch ein bisschen gucken, dass das läuft. Ne, und selbst wenn Sie jetzt sich entscheiden sollten, was ja viele tun und was auch nicht immer falsch ist, dass Sie Ihre Eltern in eine Einrichtung bringen, also auf Deutsch ins Heim bringen. Selbst dann müssen sie da sein, sie müssen Unterschriften leisten, sie müssen auch gucken, dass das da ordentlich läuft. Ne? Man kann sich da nicht einfach drauf verlassen, so Marke die Eltern abschieben und wird schon laufen. Nein, also da müssen sie präsent sein und es ist ja auch eine emotionale Sache. Ne? Also ich hätte das nicht geschafft, mich da einfach zu verabschieden und zu sagen, nun Also umgekehrt praktisch, nun seht ihr mal zu, wie ihr zurechtkommt. Also das hätte ich nicht fertig gebracht, obwohl das Verhältnis zu meinen Eltern überhaupt nicht eng und liebevoll war. Das muss man ganz eindeutig sagen. Also diese Generation hat ja, naja, aus ihrer Vergangenheit, aus der Kriegszeit, meine Eltern haben den Zweiten Weltkrieg ja noch als junge Erwachsene erlebt, so einiges mitgebracht und das hat dazu geführt, dass wir ein Leben lang ja eigentlich emotional sehr weit voneinander weg waren. Also das ist mir nicht leicht gefallen, sie da zu betreuen und für ihre Pflege zu sorgen. Also das war schon eine harte Nuss für mich.
Zumal ja dafür der Traumjob abgesagt werden musste. Was hätte Südamerika für Sie bedeutet?
Naja, ich habe 1990, also das ist jetzt wirklich schon ein Weilchen her, habe ich beim argentinischen Tageblatt volontiert. Das ist eine deutschsprachige Zeitung in Buenos Aires. Die ist tatsächlich diesen Januar eingestellt worden, nach mehr als 100 Jahren. Die wurde 1879 gegründet von Schweizer Einwanderern, war immer ein demokratisches Blatt, hat in den 30er Jahren sehr, sehr vielen geflohenen Juden und Kommunisten und Sozialdemokraten auch eine Möglichkeit gegeben, sich publizistisch zu äußern. Also eine sehr wichtige Zeitung gewesen, historisch für die Emigration, für die deutsche Emigration. Da habe ich volontiert und 1990, 91 und da war für mich eigentlich immer klar, da willst du wieder hin. Das hat mich so aufs Gleis gesetzt beruflich und auch so eine Faszination entfacht für die spanischsprachigen Länder, für Lateinamerika. Also da mal diesen Posten dann 20, 25 Jahre später anzutreten als Korrespondent der großen Süddeutschen, das hätte, naja, wie sagt man so schön, im Lebensnarrativ, in der Lebenserzählung wäre das natürlich schon ein Höhepunkt gewesen.
War das auch mit Trauer verbunden, dieser Abschied von diesem Traumjob?
Naja, dazu hatte ich keine Zeit. Das muss man ganz klar sagen. Ich musste ja trotzdem weiterarbeiten, dann halt in der außenpolitischen Redaktion weiterhin. Und da haben sie auch eine Menge zu tun. Interviews führen und alles Mögliche, also da Kommentare, Porträts. Und also da ist auch, wenn man in der Zentrale sitzt, viel Arbeit. Dann hatte ich mit meinen Eltern natürlich enorm viel zu tun. Also ihr normaler, vertakteter Alltag, der ist erstmal hin.
Beschreiben Sie das mal.
Naja, also zum Beispiel, ich wurde nach Berlin geschickt, um den ecuadorianischen Präsidenten zu interviewen. Damals Rafael Correa, großes Thema, Julian Assange und so weiter. Der war ja in der ecuadorianischen Botschaft in London. Mhm. Correa hatte das ja extra gemacht, um die Amerikaner zu ärgern. Also da gab's viel zu reden. Und als ich gerade unter den Linden entlang hetzte, um ins Adlon zu kommen, wo in der Präsidentensuite, also der Rafael Correa auf mich wartete, rief das Krankenhaus in Ebersberg, also wo meine Eltern wohnten, an. Ja, meine Mutter sei eingeliefert worden, sie sei zu Hause gestürzt und Blut überströmt und was man denn tun solle, so ungefähr. Ne? Und ich rief dann die Nachbarin an, habe gebeten, ihr da Sachen zu bringen und sowas. Also Sie können sich vorstellen, wie konzentriert ich dann dieses Interview geführt habe. Ich glaube, es ist trotzdem ganz gut geworden, aber die Wahrheit ist, Sie haben den Kopf völlig woanders. Und Sie sind dann in Gedanken bei Ihrer Mutter, um Himmels Willen, was ist denn jetzt da wieder los? Und Sie sollen dann aber umschalten und das muss eigentlich die ganze Zeit passieren. Sie müssen ja trotzdem, man hat auf mich relativ viel Rücksicht genommen in der Arbeit, das kann ich schon sagen. Aber trotzdem müssen sie ja da sein. Sie müssen ja voll da sein. Das dauert so 3 Wochen, dann sagen die Leute, naja, jetzt kannst du dich ja mal langsam an den Zustand gewöhnen, so ungefähr. Also sie leben ständig in 2 komplett konträren Welten und das geht auf die Dauer nicht.
Und dann haben sie einen radikalen Schritt, aus meiner Sicht radikal, ich weiß gar nicht, ob sie das selber so radikal empfinden auch, gemacht. Sie haben ihren Zeitungsjob gekündigt.
Naja, das war nun einige Jahre später. Meine Eltern verstarben dann 2014 und 2016. Tatsächlich hatte sich bei mir im Kopf aber wirklich ein Schalter umgelegt. Ich war dann auch schon gut über 50. Gerade dieser große Karriereschritt Ende 40, das sind ja so die entscheidenden Jahre. Na, da hatte sich dann viel verändert, eben auch ja in meinem Fühlen und Denken eigentlich. Es war dann klar, gut, den Lateinamerika-Job, den kriegst du so jetzt eher nicht mehr. Aber es hatte sich auch irgendwie erledigt, muss ich ganz ehrlich sagen. Es waren irgendwie dann ganz andere Dinge plötzlich in den Vordergrund getreten, weil wenn sie ihre Eltern sterben sehen, so ist es ja nun mal einfach, dann treten sie in die erste Reihe. Sie sind dann sozusagen als Nächster dran. Das ist so der Gedanke, der sich einem aufdrängt. Das ist auch psychologisch wirklich so erforscht. Das ist also nichts, was jetzt nur mir passiert ist. Und ich dachte mir dann, naja, was willst du vom Leben? Was bedeutet das Leben? Und willst du auf Dauer sozusagen auch in dieser Hektik festsitzen. Also diese Pflegezeit, die hat mir auch ziemlich viel abverlangt, das will ich gar nicht verhehlen. Das war psychisch sehr, sehr belastend und ich war danach nicht mehr derselbe. Und auch was so die Spannkraft angeht, so einen wirklichen Mega-Stress-Job zu machen, da musste ich mir ehrlich die Antwort geben auf diese Frage, bringst du das noch? Und dann habe ich mir gedacht, möglicherweise nicht. Und dieser Zweifel hat eigentlich schon genügt. Und dadurch haben sich so ganz viele Seiten plötzlich umgelegt. Und als es dann 2021 ein freiwilliges Ausstiegsprogramm gab bei der Süddeutschen Zeitung mit Abfindungen, habe ich mir gedacht, naja, in Buenos Aires warst du nicht, da kommst du auch nicht mehr hin. Aber vielleicht willst du dein, sozusagen den Rest deines Berufslebens auch nicht in einer Redaktion absitzen. Mach doch nochmal was ganz anderes. Also im Grunde der gleiche Impuls, nur mit ganz anderem Inhalt. Ne? Steig aus und mach nochmal was ganz Neues. Und das muss ich sagen, ja, das war die richtige Entscheidung. Und das war wirklich eine Entscheidung. Nicht wie damals Pflege oder nicht, das ist keine Entscheidung. Aber das war eine Entscheidung.
SWR 2 Tandem mit Autor und Journalist Sebastian Schöpp. Statt nach Argentinien ist es also für Sie zurück in Ihr Elternhaus gegangen, um Ihre Eltern zu pflegen. Das alles ist ein paar Jahre her. Sie haben aber ein Buch darüber geschrieben. Was wollten Sie mit diesem Buch loswerden? Was wollten Sie mitteilen?
Naja, die Idee dazu, das war nach dem Tod meiner Mutter, habe ich meinen Verleger getroffen vom Westend Verlag und dessen Mutter war auch gestorben kurz zuvor. Und wir haben dann lange über dieses Thema gesprochen und ja, was das mit einem macht, ne? Wenn die Eltern weg sind, wie man dann ja das Leben auch neu ordnet. Und ich habe dann gesagt, naja, ich habe mir immer selber dabei geholfen, indem ich ein bisschen Tagebuch geschrieben habe und so weiter. Und dann sagte er irgendwann, ja Mensch, mach doch ein Buch draus. Und dann habe ich mir gedacht, naja, klar, könnte man eigentlich machen. Und dann sagt er, musst aber die Hosen runterlassen, sonst funktioniert's nicht. Dann habe ich mir überlegt, will ich das? Und dann habe ich mir gedacht, ja, sonst funktioniert's ja tatsächlich nicht. Ne? Also man muss dann schon ehrlich sein und irgendwie auch alles erzählen. Und das habe ich dann gemacht. Das war also in erster Linie mal ein selbsttherapeutischer Versuch. Aber ich habe es so geschrieben, glaube ich, dass man es auch im Liegestuhl lesen kann. Das hat zumindest mal eine Rezensentin gesagt und da war ich ganz stolz drauf. Weil es ist natürlich eine schwere Thematik. Es erzählt zwei Stränge eigentlich. Das eine ist die Pflegegeschichte und das andere ist eben die Frage, warum das Verhältnis zu meinen Eltern so distanziert war und die Pflege so schwierig war für mich. Und das hatte eben nach meinem Gefühl und auch nach dem, was ich nachgelesen habe, sehr viel mit der Kriegsvergangenheit meiner Eltern zu tun, weil die einfach eine Zeit erlebt haben, in der sie viele Traumata erlebt haben und die so in sich eingekapselt haben. Und das macht es dann oft sehr, sehr schwer, emotional auf Menschen zuzugehen, auch auf das eigene Kind zuzugehen. Das ist übrigens etwas, das nicht nur mir so geht, das ist so eigentlich so ein Kollektivschicksal der sogenannten Kriegsenkel. Generation, die meistens ja identisch mit den Boomern sind, dass die einfach mit ihren Eltern so ihre Schwierigkeiten haben, weil sozusagen an sie einfach Dinge vererbt wurden, die sie gar nicht selber erlebt haben. Also die einfach mit der Vergangenheit der Eltern zu tun haben, mit der Prägung der Eltern, die sie weitergegeben haben. Und das führt dann dazu, dass da einfach oft so eine emotionale Distanz herrscht. Und über diese zwei Dinge habe ich mir in dem Buch Gedanken gemacht. Es erzählt also parallel die Pflegegeschichte und ja eigentlich die Jugend meiner Eltern im Zweiten Weltkrieg.
Ich habe an ganz vielen Stellen während des Lesens dieses Buch das Gefühl gehabt, dass Sie auch dieses Buch gebraucht haben, um die eigenen Eltern tiefer zu verstehen, die Beziehungen besser einzuordnen. Oder greife ich da daneben?
Nein, da liegen Sie absolut richtig, voll ins Schwarze getroffen. Für mich sind meine Eltern eigentlich als Individuen neu erstanden durch die Recherche, die ich dann auch betrieben habe. Ich habe dann den ganzen Dachboden durchwühlt. Da war allerlei. Ne? Da waren Feldpostbriefe, da war die Gefangenenpost meines Vaters aus Russland. Da war Korrespondenz meiner Mutter. Ich habe dann noch ein bisschen weiter recherchiert in Archiven, habe mir also auch vom Wehrmachtsarchiv die Akten kommen lassen. Man möchte ja schon gerne wissen, was der eigene Vater gemacht hat im Krieg. So genau weiß man das nämlich nicht. Und das weiß in den deutschen Familien praktisch niemand. In Deutschland gibt es ja eine sehr ausgeprägte Gedenkkultur, die, glaube ich, auch sehr redlich ist. Aber in den Familien herrschte ja meistens Schweigen in der Nachkriegszeit. Ich meine, klar, deutsche Kriegsschuld und sowas völlig unstrittig. Trotzdem weiß niemand so genau, ja, was war denn damals nur eigentlich? Und bis zur allerletzten Sicherheit weiß ich es bis heute nicht. Aber zumindest sind meine beiden Eltern in ihrer Not auch, die sie damals selber hatten, ne? Und auch in dieser Ambivalenz, in der sie immer gelebt haben, bin ich Täter, bin ich Opfer? All diese Dinge, ne? Da sind sie für mich irgendwie neu erstanden als Individuen. Ich konnte sie danach anders betrachten und eigentlich besser verstehen. Naja, und dadurch auch wieder eigentlich so eine Brücke zu ihnen bauen, posthum, wenn man so will. Und die Reaktionen, die ich auf das Buch bekommen habe, haben mir gezeigt, dass das wohl sehr vielen Menschen so geht. Also viele fühlten sich sozusagen verstanden und das war dann für mich eigentlich auch, damit war der Zweck des Buches eigentlich auch erfüllt. Also viele sagten, sie fühlten sich erleichtert dadurch, dass sie
absolut
den Eindruck hatten, da geht es jemand anderem genauso.
Hm. Auch die Art, wie ehrlich sie über die Pflege reden, was das mit ihnen gemacht hat. Beim Lesen war das für mich tatsächlich auch so eine Form der Erleichterung, dass ich darf das so fühlen, weil es gibt auch andere, die sich damit so fühlen.
Ganz genau, das ist ja eigentlich das zentrale Thema. Ne? Ich meine, wenn man mit großer emotionaler Nähe und sehr liebevoll aufwächst, dann ist es auch überhaupt kein Problem für die Eltern im Alter, körperlich da zu sein, das war für mich komplett unmöglich. Und wenn wir mehr Pflege sagen, muss ich natürlich ganz klar sagen, ich habe die Pflege organisiert, ich habe dafür gesorgt, dass sie gepflegt werden, ich habe sie nicht selbst gepflegt. Und das war eine Entscheidung, die ich treffen musste, bei der ich mir auch tatsächlich Hilfe geholt habe, psychologisch, weil ich, ja, mein Über-Ich hat mir was anderes befohlen, ne, und sagte, das muss man machen, das ist einfach gehört dazu. Und ich habe mir gedacht, nee, ich will aber nicht. Und wir hatten nie körperlichen Kontakt, das ganze Leben. Also in meine Kleinkindzeit kann ich mich nicht erinnern. Dachte ich mir, das schaffe ich einfach nicht. Und ich habe dann ein paar Bücher auch gelesen darüber, über meistens von Frauen geschrieben. Interessant, das ist der pflegende Sohn, ist ja noch eher eine Ausnahme. Eigentlich gibt es welche, ein guter Freund von mir hat das gemacht. Naja, und da wurde immer empfohlen, ne, wenn es nicht geht, grenzen Sie sich ab. Es ist niemandem gedient, wenn Sie umkippen oder wenn Sie Ekel empfinden oder wenn Sie psychische Probleme bekommen. Also wenn Sie der Situation nicht gewachsen sind, das hilft nichts. Machen Sie das, was Sie können. Und diese Legitimation sozusagen, die hat mir enorm geholfen. Und das kann ich nur jedem auch empfehlen sozusagen. Lerne deine Grenzen kennen und handle danach und mach dann lieber das, was du kannst, gut. Das, glaube ich, ist so ein bisschen die Quintessenz, die ich daraus ziehe.
Ja, oder anders gesagt, Sie haben genau das gemacht, was Ihre Mutter Ihnen ja immer gesagt hat. Sie haben zugesehen, wie Sie zurechtkommen.
Ganz genau, ganz richtig. Diesen Satz kann man ja auch umdrehen. Das ist psychologisch ganz interessant. Das ist ein klassischer Glaubenssatz der Kindheit, ne? Und man kann ihn so oder so sehen. Man kann ihn als Zweifel sehen. Na, nun sieh mal zu, wie du zurechtkommst, kann bedeuten, naja, ob du das schaffst, habe ich ja meine Zweifel. Oder ob es nicht auch ein Appell ist, ein Aufruf und im Grunde auch ein Ausdruck des Vertrauens. Na, du wirst schon zurechtkommen. Das ist, man kann das nämlich so von der einen oder von der anderen Seite betrachten. Ne? Naja, also ich denke mir inzwischen, dass es besser ist, es positiv zu sehen. Und habe eigentlich für mich selber die Botschaft mitgenommen, naja, du wirst schon zurechtkommen.
Sie haben gerade nochmal gesagt gehabt, oder Sie hatten gerade erwähnt, dass das Bild Ihrer Eltern mit dieser ganzen Recherchearbeit zu Ihrem Buch, dass sich das verändert hat. Inwiefern?
Ja. Naja, ich habe meine Eltern als ein bisschen unerbittliche Menschen erlebt. Sie waren sehr, sehr streng, was so, wenn nicht aufgegessen wurde bei Tisch, das gab's nicht. Dann hieß es, na, wärst du mal in der Kriegsgefangenschaft gewesen, dann würdest du dich heute nicht so anstellen und solche Sachen. Und das fand ich schrecklich. Ne, und ich habe deswegen auch sehr früh rebelliert, habe das Elternhaus verlassen, sobald ich irgendwie konnte, weil ich mir das irgendwie auch nicht immer anhören wollte. Ne? So eine gewisse Unerbittlichkeit einfach gegen sich selbst und gegen andere. Und dadurch, dass ich dann mich genauer damit beschäftigt habe, was meine Eltern in dieser Kriegszeit erlebt haben, sie sind beide sehr, sehr knapp mit dem Leben davon gekommen. Ne? Also wirklich sehr knapp. Und ich meine, das ist natürlich enorm prägend, wenn man 5 Jahre in einem sowjetischen Lager sitzt, ne? Oder wenn man die Nachkriegszeit, wie mein Vater, oder wenn man die Nachkriegszeit in Berlin erlebt, ne, den Hunger und vorher auch die Bombennächte erlebt hatte und sowas. Und das war dann für mich klar, dass sie aus dieser Nummer nicht mehr raus konnten, ne? Dass sie das so geprägt hatte, dass sie sich nicht anders verhalten konnten. Und der kleine rebellische Junge der 70er Jahre, den sie da vor sich hatten, ne, der Rockmusik machen wollte im Keller und der das essen wollte, was er wollte und Cola trinken und so weiter, das war für sie eine komplette Überforderung. Sie konnten damit nichts anfangen, ne? Und das war im Grunde ein großes Missverständnis. Und ja, weil ich dauernd und sage, das große und muss man eigentlich suchen. Ne? Man kann sagen, ich nicht immer dieses aber, sondern das große und bedeutet, ich liebe meine Eltern letztlich oder ich habe sie auf eine gewisse Weise geliebt und ich werfe ihnen aber vor, dass sie in diesen Dingen versagt haben. Ne? Diese Ambivalenz auszuhalten, darum geht's.
Trotz alledem höre ich auch ganz viel Verständnis und vielleicht auch Verzeihen.
Ja, Verzeihen ist ja ein großes Wort. Verständnis ist mir lieber, ne? Weil ich meine, ich habe da nichts zu verzeihen in dem Sinne. Ne? Und es gibt ja den schönen Satz, verstehen heißt nicht rechtfertigen. Etwas zu verstehen macht es leichter. Es ist noch nicht, sozusagen ich rechtfertige deswegen noch nicht, dass ich manchmal ja auch eine Tracht Prügel bekommen habe und sowas. Das ist, finde ich, nicht zu rechtfertigen. Aber man kann verstehen, wie es dazu kommt. Ne?
SWR 2 Tandem heute zu Gast, Journalist und Autor Sebastian Schöpp. Sie haben ein Buch über Freundschaft geschrieben. Deswegen weiß ich jetzt, dass Sie quasi Facebook erfunden haben. Also halt nur so analog. Das Buch heißt Rettet die Freundschaft. Warum muss die Freundschaft gerettet werden?
Naja, die Freundschaft gilt ja als ein hohes Gut, ne? Seit alter Zeit, also seit den alten Griechen wird die Freundschaft immer wieder verherrlicht in Schriften und Gedichten und auch Romanen und so. In Filmen auch sehr viel. Und wenn man rumfragt, dann heißt es immer, ja, die Freundschaft, Riesensache. In Umfragen rangiert sie manchmal noch vor der Familie. Das wichtigste Sozialbeziehung, aber in Wahrheit wenn man mal genau hinschaut, ne, in unserem vertakteten Leben, was spielt da eine Rolle? Da spielen Familie und der Beruf eine Rolle. Ne? Wir haben ja überhaupt keine Zeit für gar nichts und schon gar nicht für die Pflege. Da sind wir wieder beim Thema Pflege von Freundschaften, ne? Vor diesem alten Ideal der Freundschaft, die so den ganzen Menschen erfasst, die vielleicht auch über viele Jahre, auch mit Pausen, aber immer wieder auflebt, ne? Die braucht einfach Zeit, die braucht Hinwendung, die braucht Zuwendung, die muss gepflegt werden und dafür, diese Zeit nehmen wir uns einfach nicht. Und in Wahrheit beschränkt sich das, was man heute als Freunde bezeichnet, ja in der aller Regel auf ein paar nette Kollegen oder auch mal mit jemandem, mit dem man zum Fußball geht oder mal einen Kaffee trinkt. Aber so diese allumfassende Freundschaft, die, glaube ich, ist wirklich in der Krise. Und da wollte ich ein bisschen zu beitragen, ob man die vielleicht retten kann mit diesem Buch.
Wie definieren Sie Freundschaft?
Naja, Freundschaft ist eine freiwillige Sozialbeziehung. Das ist mal ganz enorm, ne? Anders als sich verlieben. Das ist nicht freiwillig, wenn man sich verliebt. Das sind Kräfte im Spiel, gegen die kann man sich nicht wehren. Das merkt man besonders, wenn man unglücklich verliebt ist. Während die Freundschaft eine freiwillige Sozialbeziehung ist und eine Sozialbeziehung untergleichen. Ne? Das ist ganz wichtig, so diese Gleichrangigkeit, ne? Dass keiner den auf Augenhöhe, genau. Deswegen ist es ja ganz schwierig, mit dem Chef oder der Chefin befreundet zu sein. Weil das eben kein Verhältnis auf Augenhöhe ist. Und das merkt man immer dann, wenn man am Arbeitsplatz zum Beispiel gut befreundet ist. Die Kollegin steigt auf in der Hierarchie und plötzlich ändert sich da was. Ne? Irgendwas ist da nicht mehr wie früher. Und das habe ich in beiden Richtungen auch selbst erlebt. Und deswegen gebe ich da den alten Philosophen wie Kant recht, der das eben so ganz streng definiert hat. Ne? Also Freundschaft ist eine Beziehung auf Augenhöhe untergleichen und eine freiwillige Sozialbeziehung.
Sie haben gerade schon ganz viele Gründe genannt, wieso Freundschaften pflegen heutzutage schwieriger geworden ist. Ist sie auch seltener geworden?
Ich glaube nicht. Die meisten Menschen würden schon sagen, ja, ich habe da eine ganze Menge Freunde. Wobei das auch sehr individuell, die Bedürfnisse sind da verschieden. Manche haben den einen großen Freund, die eine große Freundin fürs Leben, die anderen haben einen riesen Freundeskreis. Trotz allem glaube ich tatsächlich ja, dass da sehr viel mehr Oberflächlichkeit im Spiel ist als früher, was natürlich auch mit unserer Lebensweise zu tun hat. Viele von uns ziehen häufig um im Leben, wechseln den Job viel öfter als früher, ne? Also es gibt das Stichwort der digitalen Nomaden, die ständig von einem Ort zum anderen ziehen. Wie soll da eine langfristige Sozialbeziehung gepflegt werden? Wie soll sie sozusagen aufrechterhalten werden? Man kann das natürlich über Facebook, weil wir das schon erwähnt haben, eine Zeit lang auf Standby stellen. Das ist auch ganz schön, dass es diese Möglichkeit gibt, gerade wenn man weit weg ist. Aber es ist doch umgänglich, dass man sich immer mal wieder sieht, ne? Und die alten Geschichten wieder aufleben lässt und vor allem auch neue erlebt miteinander.
Und das gegenseitig auch treffen oder sich sehen. Es gab genau. Ja jetzt auch gerade in der jüngsten Vergangenheit eine Zeit, in der
da ging das nicht, ja.
Alle unsere Schwierigkeiten damit hatten. Richtig. Ja. Was hat die Corona-Pandemie mit Freundschaften gemacht?
Das war natürlich der Auslöser für das Buch auch, weil da die Freundschaft natürlich stark in Frage gestellt war. Man fragte sich, ja, kann die Freundschaft denn diese lange Zeit der Trennung sozusagen, der körperlichen, der räumlichen Trennung überstehen. Tatsächlich ist ganz interessant, ich meine, jetzt fangen wir ja an, darauf zurückzublicken. Ich glaube, dass die Maßnahmen selbst gegen die Pandemie jetzt gar nicht so sehr dazu geführt haben, dass Freundschaften auseinandergegangen sind. Was aber stark dazu geführt hat, dass Freundschaften erschüttert wurden, waren die Meinungsverschiedenheiten über diese Maßnahmen. Ne? Also da haben sich tatsächlich viele Menschen drüber ganz krass und ganz grob zerstritten. Ne? Insgesamt kann ich für mich persönlich sagen, sind die Freundschaften eigentlich erhalten geblieben, jetzt in der Bilanz. Aber in dem Moment, als sie so gefährdet schienen, ne, da war das für mich ein ganz großer Anlass und ganz großer Antrieb, dieses Buch zu schreiben, wobei es kein Corona-Buch ist. Ne. Es geht darum, ja, wie unsere Gesellschaft auch strukturiert ist, dass wir so wenig Zeit uns nehmen und einfach auch mal zum Nachdenken anzuregen, ob man denn alles immer mit dem Partner, der Partnerin machen muss. Jeder kennt das ja. Man sieht da zwei, die irgendwo durch die Berge asten auf dem Mountainbike, einer voraus, der andere hinterher. Einer hat sichtlich keinen Bock, macht es aber dem Partner, der Partnerin zuliebe. Da wäre es doch besser gewesen, man hätte eine gute Freundin gefragt, ob sie nicht mitradelt, von der man weiß, dass sie gerne in die Berge fährt. Ne? Wir überladen unsere Partnerschaften damit, dass wir so viel von ihnen verlangen, dass alle Interessen gleich sein müssen und sowas. Warum nicht einfach mehr, ja, auch mal ein bisschen eine Auszeit von der Partnerschaft nehmen und mal mit einer guten Freundin, mit einem guten Freund mal eine Woche wandern gehen und sowas. Das ist so erfrischend und viele von uns erlauben sich das gar nicht mehr und das finde ich sehr schade.
Also würden Sie Ihre Freunde eher als Wahlfamilie betitulieren?
Nicht alle, aber es gibt einen Kreis, der hat bei mir eine familienähnliche Funktion. Ja? Und wie im Leben mancher Menschen waren bei mir oft oder manche Freundschaften beständiger als Liebesbeziehungen, das muss ich offen zugeben. Da hat sich eine Konstanz rausgebildet, die ja familienartigen Charakter hat. Und natürlich gibt es auch immer wieder Phasen der Entfremdung, der Entfernung. Man streitet, was dazugehört. Aber findet immer wieder zusammen. Es ist irgend so was Wurzelhaftes. Ich kann es gar nicht so genau beschreiben. Es ist eine Schwingung. Und die bindet mich an diese Menschen und auf die kann ich mich auch verlassen.
Seit April 2021 befinden Sie sich in einem Lebensexperiment. Mhm. Sie üben sich darin, lustvoll, nachhaltig und gemeinschaftsorientiert zu leben. Und Sie üben die Kunst des Loslassens.
Mhm.
Auch die Kunst des Verzichtens.
Ja, loslassen und verzichten hat viel miteinander zu tun. Wir haben schon darüber gesprochen. Ich habe also 2021 beschlossen, nach 30 Jahren die Süddeutsche Zeitung zu verlassen. Ich finde, das ist ein angemessener Zeitraum. Also sicherlich keine Panikentscheidung. Einfach aus dem Grund auch, ne, um nochmal was anderes zu probieren. Ne? Weil ich einfach dachte, du bist jetzt noch jung genug, dass du nochmal was ganz Neues machen kannst. Und was vielleicht mit dem, was du vorher gemacht hast, auch vielleicht gar nicht so viel zu tun hat. Es hat sich dann eigentlich als günstig erwiesen, dass ich das kleine, wirklich winzig kleine Häuschen meiner Eltern geerbt habe. Ne? Nach dieser Pflegephase sozusagen, die sehr schwer war und sehr viel Verzicht auch mit sich gebracht hat. Naja, ich will es nicht Belohnung nennen, aber irgendwie ist zumindest was übrig geblieben. Ne? Und das hat mir dann auch etwas die Bewegungsfreiheit gegeben, so einen Schritt zu machen. Trotzdem, also ich bin da nicht irgendwie safe. Ne? Das ist gar kurz, keine Mega-Abfindung oder sowas. Es gab etwas, aber ich muss schon noch was tun. Ne? Und das ist aber auch ganz schön, weil das ist so ein Antrieb. Und es ist ganz interessant, was ich dann alles ergibt, ne? Also Buchschreiben sowieso, aber ich habe jetzt auch mal ein Buch lektoriert. Meine Lebensgefährtin betreibt eine kleine Praxis. Sie ist Heilpraktikerin und macht dort auch Yoga, Meditation und ähnliches. Und wir haben das jetzt, weil das viele Möglichkeiten bietet, ein kleines Häuschen, ein altes, da machen wir Ausstellungen, da machen wir Lesungen, kleine Konzerte. Also, das ist eine ganz neue Welt, die sich mir da erschließt, die aber natürlich monetär sehr viel weniger einbringt als die vorherige, weshalb ich auch ein bisschen verzichten muss.
Ein festes Gehalt bei einer Zeitung wie der Süddeutschen Zeitung bedeutet ja auch Sicherheit.
Ja, das ist ganz interessant mit der Sicherheit. Da gibt es ja aus psychologischer Sicht, kann man das ja auch anders sehen. Ne? Wenn Sie sagen, Sie haben ein festes Gehalt, Sie bekommen da immer Ihr Geld, aber Sie fühlen sich nicht wohl, dann ist das keine Sicherheit. Ne? Das ist also
eine Berechenbarkeit.
Eine Berechenbarkeit, ja. Aber bei mir ist dann, sagen wir mal, der Überdruss über die auch immer Gleichartigkeit der Tätigkeit und ich muss auch ganz offen sagen, auch darüber täglich diesen bitteren Trunk der Bad News zu mir zu nehmen, das ist mir dann irgendwann zu den Ohren rausgekommen. Und da, das ist dann keine Sicherheit mehr. Ne? Wenn Sie da irgendwo merken, dass Sie das langsam seelisch anfasst, dann ist es sicherer, das zu tun, was der Bauch möchte. Und der Bauch wollte ins Freie. Und ich bin ihm gefolgt sozusagen.
Und wie geht's dem Bauch jetzt?
Ganz hervorragend. Es gibt solche und solche Phasen, das will ich nicht verhehlen. Aber es geht ihm ganz hervorragend, weil tatsächlich sich immer etwas ergeben hat. Und zwar immer dann, wenn ich Bauch und Gefühl gefolgt bin. Das konnte ich als angestellter Redakteur natürlich nicht. Da wurde das gemacht, was der Chef oder die Chefin wollten. Und das ist in einem Medienbetrieb in aller Regel sehr hierarchisch. Ne? Darf man sich nichts vormachen. Das ist jetzt nicht mehr so. Ich bin mein eigener Chef und da nehme ich auch gerne ein paar Einschränkungen in Kauf, wie zum Beispiel so der kleine spontane Städtetrip oder die Fernreise mit dem Flugzeug. Das ist nicht mehr drin, aber ich finde das auch irgendwie nicht mehr so richtig zeitgemäß. Also das ist ein Verzicht, der mich überhaupt nicht stört. Ich rede mich natürlich auch leicht, das muss ich zugeben, weil ich bin ja auch sehr viel gereist im Leben, eben auch beruflich 4-5 Mal im Jahr über den Atlantik nach Lateinamerika und so. Da fällt es mir leicht, sozusagen im Urlaub eine schöne, längere Mehrtageswanderung zu machen, hier in den Vorbergen oder in deutsche Mittelgebirge oder ähnliches. Das ist eine Welt, die ich überhaupt nicht kannte, gar nicht, und die mich immer wieder überrascht und die mir ganz neue, ja, das hat mir ganz neue Werte vermittelt, eben die Werte der Langsamkeit.
Wie sieht jetzt so ein typisch langsamer Tag bei Ihnen aus?
Ja, ich stehe brav morgens auf. Ich muss mich da auch gar nicht zwingen. Ich werde von alleine wach, weil ich Lust habe auf das, was ich mache. Ne? Und naja, dann mache ich vormittags so meine Büroarbeit, Korrespondenz erledigen mit ja, Gesprächspartnern, so wie Sie jetzt auch reden. Und ja, dann planen wir auch unsere Projekte. Ich schreibe auch weiterhin Texte. Ich habe ja auch gleich nach dem Ausstieg erstmal ein Jahr lang ein Buch geschrieben. Ich plane gerade das nächste Buch. Also es ergibt sich. Es ergibt sich immer was, wenn man auch Zeit lässt, wenn man auch dem Leben sozusagen Raum lässt, dass sich Dinge formen können, formieren können. Und bisher habe ich mich also keinen Tag gelangweilt oder keinen Tag das Gefühl gehabt, oh, jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll oder sowas. Also das hat auch viel damit zu tun, wenn man die eigene Kreativität, wenn man die laufen lässt. Ne? Da fällt einem was ein.
Das war SWR 2 Tandem. Heute mit Journalist und Autor Sebastian Schöpf, der in seinen Sachbüchern menschliche Beziehungen ergründet, wunderbar bildhaft beschreibt und einordnet. Herzlichen Dank für das schöne Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Redaktion der Sendung Elinor Krogmann. Ich bin Carmen Schmalfeld. Ihnen noch einen schönen Abend.